Frauen haben die Wahl. 100 Jahre Frauenwahlrecht in Bayern. Eine Sendereihe über die Meilensteine der Emanzipation der bayerischen Frauen von 1918 bis 2018. Politik ist Frauensache.
Herzlich willkommen zur Arbeitswelt im Wandel bei Lora München in Soziales und Bürgerrechte, Aktuelles und Brisantes aus der Gesellschaft. Die heutige Sendung befasst sich mit Wählen und Gestalten, Motivationen und Einstellungen von Münchner Frauen zu politischer Mitwirkung und Wahlen, dem dritten Teil der Sendereihe zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, Frauen haben die Wahl. Dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste im Studio, Ingegerd Schäuble, Soziologin und Supervisorin, und Orana Erb, Ortsplanerin am Schäuble-Institut München. Am Mikrofon begrüßt sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Seit 1918, nun also seit 100 Jahren, haben Frauen das aktive und passive Wahlrecht in Deutschland. Ein jahrzehntelang umkämpftes Recht, bei dem die Frauen immense Widerstände überwinden mussten. Doch wie sieht es heute aus? Die Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München hat 2018 die Studie Wählen und Gestalten – 100 Jahre Frauenwahlrecht beauftragt, um Antworten und einen Überblick von Münchner Bürgerinnen zu erhalten. 2018 gab es insgesamt viel Information und sicher auch viele Studien zu diesem Thema. Sogar der Spiegel hat ein Sonderheft herausgebracht, wo es um Frauen geht. Darin wird im Leitartikel geschrieben, dass Studien immer wieder belegen, wie wenig sich Frauen für Politik interessieren, auf jeden Fall weniger als Männer. Und dass das Wissen der Frauen im Schnitt über Politik nicht ausgeprägter sei als bei Hauptschülern. Das ist eigentlich ein sehr vernichtendes Urteil über Frauen. In dieser Sendung wollen wir uns ansehen, wie Münchnerinnen ihre Teilhabe an Wählen und Gestalten praktizieren. Bevor wir nun auf diese Studie im Detail eingehen wollen, erst einmal die allgemeine Frage. Nutzen Frauen eigentlich ihr Wahlrecht? Haben sie das von Anfang an genutzt? Und hat sich da was im Verlauf von 100 Jahren verändert?
Anfangs war die Wahlbeteiligung der Frauen noch geringer als die der Männer. Und zwar kannten die Frauen das Wahlrecht ja noch nicht. Sie mussten sich erst einmal damit auseinandersetzen, um eine eigene Haltung dazu zu entwickeln. Die Frauen waren vielleicht unsicher in ihrer Selbsteinschätzung. Oder es gab Männerbastionen, die verteidigt wurden. Oder auch eine Diffamierung der Frauen. Und ein Rückgriff auf biologische Begründungen, die uns heute sehr abstrus vorkommen.
Im Allgemeinen gehen wir aber davon aus, dass Schwankungen in der Wahlbeteiligung eher mit dem politischen Geschehen zusammenhängen.
Heute ist die Wahlbeteiligung der Frauen fast identisch wie die der Männer. Die Haltung dahinter mag bei Frauen und Männern aber ganz anders sein. Die Erwartungen an das politische Geschehen auch. Das Bewusstsein für Bedarfe ist ausgeprägt. Politik soll diese Bedarfe aufgreifen. Was Ihren erwähnten Spiegelartikel betrifft und das Wissen der Frauen über Politik, da fragt sich natürlich, welche Politik ist da gemeint? Ist es Wissen über die Parteipolitik oder auch Wissen über politisches Verhalten im umfassenderen Sinne?
Die Wahlbeteiligung zwischen Männern und Frauen ist heute also nahezu gleich. Die Repräsentanz der Frauen in den Parteien und Parlamenten, da sind wir dann jetzt bei der Arbeitswelt, dagegen ist sehr unterschiedlich, doch dazu später mehr. Nun nimmt ja die Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten ab. Wie ist denn das Nichtwählen zu verstehen? Warum nutzen so viele Bürgerinnen und Bürger ihr Wahlrecht überhaupt nicht mehr?
Also unsere Studie bezieht sich ausschließlich auf die Bürgerinnen, auf die Münchnerinnen, so wie im Auftrag der Gleichstellungsstelle formuliert. Wir haben festgestellt, dass die Ausübung des Wahlrechts für viele Frauen nicht der alleinige und auch nicht der wichtigste Ausdruck politischen Engagements ist. Im Gegenteil, auch Nichtwählen ist bei vielen Frauen ein Ausdruck einer politischen Botschaft. Vor allem dann, wenn sie sagen, ich gehe zur Wahlurne und ich streiche den Stimmzettel durch, um damit auszudrücken, ich habe leider keine Wahl. Das Nichtwählen, wenn als passiv ungebildet oder uninteressiert diffamiert wird, ist insofern eine Gemeinheit in den Augen der Frauen.
Es sollte aber auch nicht vergessen werden, dass das Frauenwahlrecht nur auf ein patriarchal strukturiertes System aufgesetzt wurde. Es bleibt sozusagen auf demselben Schachbrett von dem bis dato vorhandenen politischen System. und es bietet innerhalb dieses Rahmens neue Chancen der Beteiligung von Frauen. Natürlich hat die Einführung des Frauenwahlrechts auch eine Ausdehnung anderer formaler Rechte für die Frauen bewirkt. Und auch die Etablierung einer Vielzahl von Frauenprojekten, vor allem in München, hiermit vorangetrieben.
Nun hat das Schäuble-Institut im Rahmen dieser Studie Frauen befragt, was sie sich von der Politik erwarten und wie sie sich beteiligen wollen. Können Sie noch mal kurz erzählen, wie Sie bei Ihrer Studie vorgegangen sind?
Unsere Studie ist eine qualitative Studie. Sie wurde 2017 beauftragt. Es gab verschiedene dialogische Erhebungsmethoden, zum Beispiel dialogtische in verschiedenen Stadtvierteln, so in Milbertshofen, in Giesing, in Untersendling. Und es gab das Kamingespräch im Stadtzentrum. Das ist ein Gespräch, was alljährlich stattfindet, was die Gleichstellungsstelle organisiert.
Und wer wird zu dem Kamingespräch normalerweise eingeladen?
Dieser Verteiler ist ein Verteiler der Gleichstellungsstelle. Da sind sehr viele feministisch aktive Frauen dabei. Wir hatten aber keinen Einblick in diesen Verteiler. Die Frauen für die Dialogtische waren auf ganz unterschiedliche Weise akquiriert. Und zwar unter anderem auf Wochenmärkten, an U-Bahnhöfen, an Bushaltestellen, auch an der Münchner Tafel. Also teilweise im öffentlichen Raum. Die angesprochenen Frauen haben sehr, sehr großes Interesse gezeigt. Auch wenn da nicht alle teilgenommen haben, aber sie fanden es schon mal im Vorfeld sehr, sehr gut, dass so eine Studie beauftragt wurde. Beim Kamingespräch lief die Einlage über den Verteiler der Gleichstellungsstelle. Insgesamt haben knapp 100 Münchnerinnen, ältere und jüngere, Berufstätige und Nichtberufstätige, Einheimische, Zugewanderte, Frauen aus unterschiedlichsten Kulturen an dieser Studie teilgenommen. Jede Veranstaltung hatte ein resümierendes Protokoll. Das haben wir an die Frauen verschickt, die jeweils an diesen Dialogtischen teilgenommen haben oder auch am Kamingespräch. Danach haben wir das Gesamtmaterial ausgewertet in einem Bericht und das Ergebnis haben wir am 30. November bei der Frauenkonferenz, die dritte Frauenkonferenz der Stadt München, vorgestellt. Und zwar in einem Vortrag. Dieser Bericht wurde verteilt an alle Frauen, die bei dieser Frauenkonferenz da waren und auch nochmal in einem Workshop am Nachmittag diskutiert mit den Frauen, die sich für diesen Workshop eingetragen hatten. Und es wird auch demnächst zu finden sein auf der Gleichstellungsstelle-Homepage der Stadt München.
Obwohl heute mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten gar nicht zur Wahl gehen, und zwar Männer und Frauen, bedauern die Nichtwahlberechtigten aber, dass sie nicht wählen dürfen. Wer darf denn nicht wählen und wie äußern sich die Nichtwahlberechtigten?
Teilnehmerinnen möchten dort wählen, wo ihr Lebensmittelpunkt ist. Auch Frauen, die weder aus einem EU-Mitgliedstaat stammen, noch deutsche Staatsbürgerschaft haben, sollten hier zumindest ein kommunales Wahlrecht haben.
Andererseits haben 2017 bei der Wahl zum Migrationsbeirat lediglich 3,62% der wahlberechtigten Münchnerinnen und Münchner ihre Stimme abgegeben. Das ist aber dann doch eine Diskrepanz zu diesem politischen Selbstverständnis.
Ja, der Migrationsbeirat ist natürlich eine ganz besondere Ebene, auf der Wählen und Gestalten stattfindet. Nesrin Gül hat bei der Frauenkonferenz sehr gut erklären können, was der Migrationsbeirat für die Migrantinnen und auch für die Migranten an Leistung bringen kann und wie wichtig es ist, zur Wahl zu gehen. Und dennoch ist aus unserer Sicht auch wichtig zu sehen, in einer sehr differenzierten Betrachtung, dass es einfach sehr große Unterschiede gibt zwischen den Bundes-, den Landes-, den Kommunalwahlen und den Wahlen in kleineren oder auch weniger verbindlichen Kontexten. Und wenn wir uns jetzt einmal den Seniorenbeirat annehmen, um das Ganze ein bisschen auf eine allgemeinere Ebene zu bringen, dann müssen wir einfach sagen oder fragen, wie rege nehmen die Münchnerinnen denn an der Wahl zum Seniorenbeirat teil? Kennen Sie dieses Gremium und welche Erwartungen haben Sie, welche Erfahrungen haben Sie vielleicht damit gemacht? Und wenn wir wieder zurückschalten auf den Migrationsbeirat, dann ist die Frage, wissen Zugewanderte eigentlich so gut Bescheid darüber? Wissen Sie so differenziert von den Möglichkeiten, die in diesem Gremium eröffnet werden? Und die Frage ist auch, könnte es sein, dass viele ganz bewusst nicht wählen, die Nichtwählerinnen, die wir vorher bereits erwähnten. Wir finden, das wäre eine sehr interessante Studie, dem auch noch einmal genauer nachzugehen. Wir hätten großes Interesse daran, das zu tun. Und dann ist es auch noch eine Frage, welche Wirkung und Wichtigkeit dem Migrationsbeirat sowohl von den Wahlberechtigten als auch von der Münchner Stadtgesellschaft überhaupt beigemessen wird, im Vergleich auch zu anderen politischen Ämtern, bei deren Wahl diese Frauen ausgeschlossen sind. Ist es vielleicht nur ein kleines Trostpflaster, beim Migrationsbeirat wählen zu dürfen und bei den anderen, größeren, wichtigeren, durchschlagenderen Wahlen vielleicht nicht dabei zu sein?
Die Königsdisziplin in einer Demokratie ist natürlich, sich selbst für ein Amt zur Verfügung zu stellen, also zu kandidieren, um gewählt zu werden und dann einen Arbeitsplatz in der Politik auszufüllen. Das sind sogar recht gut bezahlte Arbeitsplätze, auch wenn sie manchmal nur befristet sind. Es gibt ja auch schon seit längerem die Debatte über Quoten, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Realisiert sind Quoten fast nirgends, meist über irgendwelche Selbstverpflichtungen, und es wird nicht sanktioniert, wenn Quoten nicht eingehalten werden. Wie stehen Ihre Studienteilnehmerinnen zu der Quotendiskussion?
Das Paritätgesetz wird von vielen befürwortet und von einem Münchner Frauenprojekt auch aktiv mit eingefordert. Denn ernsthaft verwirklichte Quoten gewährleisten, dass Frauen eine größere Auswahl an Kandidatinnen auf den Stimmzetteln vorfinden, was das Wählen attraktiver macht für die Frauen. Und dass im bestehenden System der Konzerne oder Parteien oder politischen Ämter nach den bestehenden Regeln einen Platz bekommen. Die Frage ist aber auch, wollen Frauen im bestehenden System diesen Platz einnehmen? Halten sie das für sinnvoll und für hilfreich zur Gestaltung einer positiven Lebensqualität? Manche sagen, na selbstverständlich, das wollen und müssen wir. Andere zweifeln am Sinn der Anpassung und an der Unterwerfung unter dieses patriarchal geprägte System. Bevorzugen andere Wege und Formen. Wieder andere sind skeptisch, ob Frauen in politischen oder ökonomischen Führungspositionen die anderen Frauen überhaupt vertreten können, nachdem sie sich in diesem System angepasst haben. Also die Frage nach der ständigen Resonanz. Es bestehen auch grundsätzliche Zweifel, wer, wen eigentlich, mit welchem Recht und mit welchem Verständnis überhaupt vertreten kann. Das sind also grundsätzliche Zweifel.
Sie haben die Teilnehmerinnen zu persönlichen Gesprächen eingeladen. Wie war insgesamt die Stimmung bei diesen Gesprächen?
Wir haben festgestellt, dass die Stimmung an den Dialogtischen und auch beim Kamingespräch insgesamt sehr wach und konzentriert, in einer achtsamen Kommunikation frei hat fließen können. Und dass es aber zugleich eine zielgerichtete und konzentrierte Diskussion war. Besonders gefreut hat uns, dass wir auf Rivalitäten und auf Machtgehabe, aber auch auf das Einbringen ganz persönlicher, einseitiger Interessensbekundungen verzichten konnten und dass die Teilnehmerinnen eine sehr positive persönliche Erfahrung im Austausch mit den anderen machen konnten. Die Themen Mitwirkung, Teilhabe, Wahlen sind für viele Münchnerinnen sehr wichtig, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Bei vielen besteht der Wunsch, häufiger an fachlich angeleiteten Frauenrunden teilzunehmen als an parteipolitischen Auseinandersetzungen. Auch wenn es bereits viele Frauenräume gibt, sagen sie, es wäre sehr gut, Frauenräume dieser Qualität wie an den Dialogtischen bzw. am Kamingespräch zu haben, um sich dort in Solidarität austauschen zu können.
Wählen und Gestalten – zwei wichtige Aspekte in unserer Demokratie. Im Rahmen einer Studie hat das Schäuble-Institut Frauen zu persönlichen Gesprächen bei Dialogtischen eingeladen und mit Frauen darüber gesprochen, welche Vorstellungen und welche Ziele sie in der Politik verwirklicht sehen wollen. Denn zum Wahlrecht kommt auch die Möglichkeit, selbst in der Politik aktiv zu werden und gestalterisch einzugreifen. Nach der Pause erzählen uns Inge Gerd Schäuble und Orana Erb, wie die Teilnehmerinnen die Dialogtische empfunden haben.
Den Stimmlosen eine Stimme geben. Lora München auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Wählen und Gestalten – 100 Jahre Frauenwahlrecht. Meine Studiogäste sind Inge Gerd Schäuble und Orana Erb vom Schäuble-Institut die die Studie im Auftrag der Münchner Gleichstellungsstelle für Frauen erstellt haben. Wir haben bisher gehört, wie die Teilnehmerinnen akquiriert wurden. Die Teilnehmerinnen waren weit gestreut, wie es bei Studien auch sein muss. Die Studie war keine reine Fragebogenaktion, die übers Internet durchgeführt wurde, sondern die Frauen wurden von den Projektleiterinnen angesprochen und haben sich persönlich mit ihnen getroffen. Das verbindende Element war, es waren Frauen, die bereit waren, an einen bestimmten Ort, den sogenannten Dialogtischen, zu kommen, um dort über Politik nachzudenken. Die Musik, die wir gerade gehört haben, wurde von Arana Erb ausgewählt. Welchen Bezug hat diese Musik zu ihrer Studie?
Wir haben das Lied von der Sängerin Sass gehört, Ni oui, ni non. Für mich stellt dieses Lied die Unfähigkeit zu entscheiden dar, angesichts der unendlichen Auswahlmöglichkeiten, die wir in unserer Konsumgesellschaft haben. Il me demandait sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Er fragt mich ständig, welches der richtige Weg sei. Auswahlmöglichkeiten beziehen sich aber eher auf Geschmäcklerisches und nicht auf das Essentielle. Vivre et hésiter, Leben und Zögern, symbolisiert für mich ein Verlorensein in dieser Welt, wo scheinbar alles möglich ist und dann das tatsächlich Glücklichmachende doch nicht greifbar ist und schon gar nicht per Kreuz auf einem Stimmzettel erreicht werden kann.
Zurück zu den Dialogtischen. Wie war denn der Umgang der Frauen miteinander? Bei einer Studie sollten ja verschiedenste Gruppen beteiligt werden.
Trotz großer Unterschiedlichkeit der Frauen war der Umgang miteinander sehr, sehr fair. Und es war wirklich ein Interesse zu spüren, dass die Frauen etwas von den anderen Frauen und von ihren Lebensstilen erfahren wollten und sie kennenlernen wollten und auch ihre Sichtweisen verstehen wollten. Es gab eine sehr komplexe Vielfalt der unter Ungleichen Gleichen, der in Solidarität bei aller Unterschiedlichkeit.
Was soll man sich denn unter Solidarität in Differenz vorstellen?
Ja, wir haben diese besondere Qualität Solidarität in Differenz genannt. Das heißt, jede Frau ist subjektiv anders und sollte dies wissen und vor allem, sie sollte es auch wertschätzen. Erfahrbar ist dieses subjektiv Anderssein jeder Frau in der Verbundenheit bzw. in der Beziehung zu anderen Frauen. Es geht in dieser Solidarität in Differenz darum, dass respektierte Pluralität, Unterschiede und Differenzen zwischen den Frauen bestehen dürfen, denn diese regen Entwicklungen und Veränderungen an. Wer diese Pluralität, die Unterschiede und die Differenzen wach und offen wahrnimmt, erlebt so etwas wie Staunen. Und Staunen ist weit entfernt von Rivalität. Staunen erschließt Fülle und Reichtum. Solidarität in Differenz verbindet unterschiedlichste Subjekthaftigkeiten zu sozialen, gesellschaftlichen Frauenpotenzialen. Wir haben in den Dialogtischen und auch beim Kamingespräch die Probe aufs Exempel gemacht. Es ist gelungen, eben dieses Staunen und eben diese Solidarität zu erleben.
Wie war denn die Grundeinstellung dieser Frauen? Wie interessiert sind sie an der politischen Teilhabe oder sogar an einer Mitarbeit, um Politik zu gestalten?
Die Frauen haben ganz großes Interesse an einer politischen Teilhabe, wenn man diese im umfassenden Sinn betrachtet. Wir haben dazu eine Grafik gemacht, das Kontinuum des politischen Engagements von Frauen. Das geht von zivilgesellschaftlich engagiert bis zu parteipolitisch engagiert. Und auf diesem Kontinuum gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Es war aber eher ein zögerliches Interesse, für ein politisches Amt zu kandidieren, da das Einlassen auf die patriarchal geprägten Strukturen und auf Wettkampf vielen Frauen nicht angenehm ist. Frauen haben oft größeres Interesse an solidarischen Aktionen.
Hat sich da was im Laufe der 100 Jahre Frauenwahlrecht entwickelt? Ist heute die konkret praktizierte politische Teilhabe anders als früher? Was hat sich insgesamt verändert?
Wir haben in unserer Studie den historischen Verlauf nicht abbilden können. Es ging in unserer Studie um das Heute. Ich war aber sehr erfreut darüber, dass Frau Dr. Wolf bei der Frauenkonferenz am vergangenen Freitag den historischen Blick auch eröffnet hat, um die Entwicklungen und die Möglichkeiten und die Veränderungen abzubilden. Bei uns ging es um die Einmischung über Wahlämter und Parteien und darum, dass dies nur ein kleiner Teil der vielen praktizierten Formen sozialer Wirksamkeit und politischer Teilhabe ist. Sicherlich hat die Einführung des Frauenwahlrechts dazu beigetragen, dass auch viele andere Möglichkeiten politischer Selbstwirksamkeit und politischer Verantwortungsübernahme entwickelt wurden, denn alle strukturellen Entwicklungen wirken auf das jeweilige Bewusstsein der einzelnen Aktiven zurück. Formaldemokratische Vorgaben haben in der Wahrnehmung der Teilnehmerinnen zwar große soziale Macht, aber sie sind auch nicht das Ein und Alles für die Frauen, sondern nur ein wichtiger Teil der politischen Betätigung, und zwar einer, der ihnen ganz natürlich zusteht.
Frauenwahlrecht setzt natürlich voraus, dass Frauen denselben Wahlstatuten unterliegen wie Männer. Unsere Wahlsysteme an sich werden ja überhaupt nicht kritisiert, die werden nicht mal hinterfragt. Wie sehen Frauen bei ihren Dialogtischen die bestehenden Wahlsysteme?
Wahltermine werden ja nur in langen Abständen angeboten. Und so ist von daher der Akt der Mitwirkung schon nur punktuell. Die Wahlprogramme und Wahlversprechen sind ziemlich unverbindlich. Was die Gewählten aus dem Mandat hinterher machen, bleibt angesichts mancher Sachzwänge erfahrungsgemäß vage. Die Kommunikation zwischen Wählenden und Gewählten ist im Wesentlichen auf die Vorwahlzeit beschränkt. Eine hin und her fließende Resonanz fehlt. Diese wäre aber für eine substanzielle Weiterentwicklung im substanziellen Miteinander nötig. Der politische Prozess wird abgekoppelt von der Lebenswelt der Bevölkerung, für die er eigentlich sensibel arbeiten sollte.
Das sind eine ganze Menge Punkte. Ich für mich würde mir ja wünschen, das habe ich ja auch schon öfters gesagt, dass auch die NichtwählerInnen in den Parlamenten abgebildet werden, beispielsweise mit leeren Stühlen. Dann hätten wir in den Parlamenten gut 25% weniger Parlamentarier, aber das nur nebenbei. Führen diese Punkte, die Sie jetzt gerade aufgeführt haben, dazu, dass Frauen an demokratischen Wahlen lieber gar nicht teilnehmen, also verzichten?
Wir sagten bereits, dass es ganz bewusste NichtwählerInnen gibt, die damit ausdrücken wollen, dass nichts des Angebotenen ihren Vorstellungen entspricht. Die verzichten darauf, die Wahl positiv zu bestätigen. Aber sie gehen dennoch hin, viele jedenfalls davon, und kennzeichnen auf dem Wahlzettel eben dieses, dass sie nichts zu wählen haben. Bei den Teilnehmerinnen an den Dialogtischen und am Kamingespräch überwog jedoch das Interesse, an den Wahlen teilzunehmen und sich auf diesem Wege auch mit einzubringen.
Frauen kritisieren durchaus bestehende Wahlsysteme, was aber nicht bedeutet, dass Frauen wegen dieser Kritik gar nicht zur Wahl gehen würden. Im Gegenteil, die Wahlbeteiligung von Frauen ist nahezu genauso hoch wie die der Männer. Nur leider nahm die Wahlbeteiligung insgesamt über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich ab. Erst in den letzten Jahren ist wieder eine leichte Zunahme zu verzeichnen. Nach der Pause erzählen uns Ingegard Schäuble und Orana Erb, welche Möglichkeiten Frauen sehen, sich selbst in die politische Debatte einzubringen.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 € im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema Wählen und Gestalten, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Meine Studiogäste sind die Soziologin und Supervisorin Ingegerd Schäuble und die Ortsplanerin Orana Erb. In der heutigen Sendung stellen wir die Studie Wählen und Gestalten, Motivation und Einstellungen von Münchner Frauen zu politischer Mitwirkung und Wahlen vom Münchner Schäuble-Institut für Sozialforschung vor, die anlässlich von 100 Jahren Frauenwahlrecht erstellt wurde. Bei dieser Studie wurden Frauen zu Gruppengesprächen eingeladen, um über ihre Beteiligung an politischen Systemen zu diskutieren. Welchen Bezug hat unsere zweite Musik zu dieser Studie?
Wir haben jetzt gerade gehört, die polnische Sängerin Aldona, die in Paris lebt. Sie hat in Deutschland eine CD herausgebracht, die heißt Sonett. Und dieses war das Lied Hymn of Love. Das ist ein Lied mit dem Text aus der Bibel, das Hohelied der Liebe. Den hat sie verwendet im ersten Teil. Und sie endet mit den Worten Miłość nigdy nie ustaje. Die Liebe hört niemals auf. die sie in die Welt hinaus schreit. Für mein Empfinden ein Schrei nach Frieden, fast wie ein Hilfeschrei. Möge endlich Liebe werden auf dieser Welt. Vielleicht ist es ein Versuch des Anprangerns von über die Jahrhunderte praktiziertem Missbrauch von Religion für patriarchale Machtzwecke und eben nicht im Sinne des Hohenlieds der Liebe. Auf jeden Fall ist es eine andere Form des politischen Zugangs und Engagements, nämlich über die Kunst.
Zurück zu der Studie. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu engagieren. Im Bundestag oder in der Länder- und oder Kommunalpolitik sind Frauen eher schwach vertreten. Aber es gibt ja noch ganz andere Felder. Wo sehen sich Frauen heute?
Wir haben, um diese Frage zu beantworten, ein Kontinuum der verschiedenen Formen des gesellschaftspolitischen Engagements von Frauen aufgezeichnet. Das finden Sie auch auf der Internetseite von Radio Lora. Und dieses Kontinuum, das spannt sich auf zwischen parteipolitisch engagiert bis hin zu zivilgesellschaftlich engagiert. Ich will ein paar dieser einzelnen Formen nennen. Manche Frauen kandidieren in traditionellen Parteien, manche in neu gegründeten Listen. Andere bevorzugen parteilose Kandidaturen. Es gibt aber auch viele Frauen, die ihr Engagement auf Nichtregierungsorganisationen richten. Und es gibt sehr, sehr viele Frauen, die in Frauenprojekten sowohl ehrenamtlich als auch professionell arbeiten und dort politische Botschaften auf den Weg bringen. Ein Engagement in Initiativen oder Vereinen, das möglicherweise auch nur punktuell oder zeitweise stattfindet, ist vielen anderen Frauen eine wichtige Möglichkeit, um ihre politische Botschaft zu benennen und in die Wirklichkeit zu bringen. Sehr wichtig ist neuerdings auch das Engagement in Quartieren oder auch in Nachbarschaften. Aber wir haben das Private ist politisch, natürlich auch politisches Verhalten im eigenen Haushalt, im eigenen Alltag, im eigenen Berufsbereich, wo politische Botschaften nicht nur verbal rübergebracht werden, sondern wo tatsächlich politisch gehandelt wird. Und bis hin zu den persönlichen politischen Haltungen, die in Gesprächen mit anderen Frauen oder in Gruppierungen ausgetauscht werden, ist es ein sehr wichtiges, gestuftes Kontinuum zwischen den politischen Ausdrucksformen, die Frauen heutzutage alle für sich für wichtig erachten.
Welche kommunalen Möglichkeiten ergeben sich, um bei Münchens Bürgerinnen frauenpolitisches Bewusstsein und den Willen zur Mitgestaltung demokratischer Prozesse zu unterstützen? Wie können Frauenbedarfe, vor allem im Hinblick auf die Kommunalwahlen, zielgerichtet vertreten werden?
Es ist wichtig, dass wir mit den Frauen im Gespräch bleiben. Diese politische Resonanz, von der wir vorher gesprochen haben, die muss durchgehend sein, kontinuierlich, also nicht nur zu Zeiten der Wahlen. Die Frauenräume, von denen es bereits sehr viele in München gibt, sind weiterhin sehr wichtig. Hier ist ein gezielter und achtsamer Austausch möglich. Und echte, zutiefst ernst gemeinte und kontinuierliche Partizipation sind auch wichtig, zum Beispiel auch bei stadtplanerischen Projekten und allen Projekten der Daseinsvorsorge.
Es gibt den gesamten Bereich der, nennen wir es mal, digitalen Beteiligung, von Online-Petitionen über Fragebogenaktionen bis hin zu Umfragen. Wie stehen Frauen zu dieser digitalen Beteiligung?
Ja, es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Kollektivierungskontexte, in denen Frauen aktiv sind. Manche sind überwiegend online, in Social Media, digitalen Netzwerken, YouTube und anderem. Manche möchten sich vor allem offline ausdrücken, also physisch präsent, zum Beispiel bei Veranstaltungen, bei Dialogrunden, bei Demos oder ähnlichen Anlässen. Tendenziell können wir sagen, dass jüngere Frauen, sagen wir, offener sind für digitale Formen der Beteiligung. Aber wir stellen auch fest, dass vieles, was online beginnt, dann auch in eine Offline-Modalität übergeht, dass zum Beispiel aus einer Facebook-Gruppe dann ein Treffen face-to-face wird und dass dieses auch in anderen Zusammenhängen fortgesetzt werden kann. Unserer Meinung nach geht es darum, dass wir heutzutage eine gute Mischung zwischen Online und Offline entwickeln, die gibt es noch nicht. So ungefähr wie Blended Learning heutzutage eine Form der pädagogischen und beruflichen Bildung geworden ist. Die digitale und die nicht digitale Beteiligung sind Beteiligungen, die sich ergänzen, nicht ausschließen.
Entsteht da insgesamt eine Wertung? Sind einige der Meinung, dies oder jenes ist besser als?
Auch wenn es pauschal klingt, aber grob betrachtet ist es so, dass bei den älteren Generationen oft eine gewisse Angst vor Ausgeschlossenwerden und Unverständnis für ein Übermaß an digitalen Aktivitäten besteht. Bei den jüngeren Frauen ist oft das Gefühl da, in ihren politischen Aktivitäten von den Älteren nicht ernst genommen zu werden, wenn diese sich eher auf digitalen Kanälen abspielen. In unserer Arbeit, da bewährt es sich, dass wir die digitalen Medien eher zur Verbreitung von Informationen verwenden und nicht für den Austausch im Sinne einer Diskussionsrunde. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass die Frauen auch wirklich physisch anwesend sind, damit die dialogische Arbeit auch wirklich funktioniert.
Und daraus entwickelt sich dann gleich die Frage, was ist Teilhabe? Ab wann gilt Teilhabe als Teilhabe? Wie sehen das Ihre Teilnehmerinnen?
Wir sagten ja schon, dass die Teilhabe in diesem Kontinuum, das ich eben erwähnte, sehr, sehr breit gestreut ist und dass Wählen oder gewählt werden nur einen Aspekt davon ausmachen. Aber wir stellen auch fest, dass die Bereitschaft, selber zu kandidieren, egal auf lokaler, kommunaler, Landes- oder Bundesebene, eher geringer ausgeprägt ist. Denn viele der Dialogtisch-Teilnehmenden sehen das für sich nicht als attraktiv an. Nur wenige Dialogtisch-Teilnehmerinnen sehen das Wählen und Gewähltwerden für sich als eine attraktive Möglichkeit an. Nur wenige haben es auch bereits ausprobiert. Die Erfahrung im Hintergrund ist, dass die große und ferne Politik die Belange der Frauen eher weniger repräsentiert. Sie fühlen sich, auch wenn sie gewählt haben, hier nicht selbstwirksam. Eher in der nahen Politik, also auf der kommunalen Ebene oder im Stadtteil oder im Quartier, spüren sie so etwas wie Resonanz auf eigene Aktivitäten. Es ist ein gewisses Zurückschrecken vor dem parteipolitischen, nämlich auf Konkurrenz und Rivalität fußenden Welten, das bei den Frauen feststellbar ist. Sie fürchten sich vor der Instrumentalisierung, zum Beispiel für eine Idee oder auch für eine Partei. Sie fürchten sich vor dem Ausbrennen und ausgenutzt werden, noch bevor die eigentlich am Herzen liegenden Aufgaben angegangen werden können.
Politische Parteien werden und wurden ja immer mal wieder befragt, wie sie zu Frauen in ihren Parteien stehen. Da gibt es dann natürlich von Partei zu Partei die unterschiedlichsten Antworten von Frauen wollen gar nicht in der Politik mitarbeiten, bis hin zu, wir haben von Anfang an eine Quote praktiziert und wir hatten nie Schwierigkeiten, Frauen für Ämter zu bekommen. Wie empfinden das die Frauen, die Sie befragt haben?
Die Frauen empfinden es als Erleichterung oder auch als Verbesserung, wenn es eine Quotenregelung gäbe. Sowohl für die Kandidatinnen, dann hätten nämlich die Frauen bessere Listenplätze und mehr Wertschätzung, als auch für die Wählenden, dann gäbe es nämlich mehr Auswahlmöglichkeiten an Frauen. Und in Frankreich gibt es ja bereits seit mehr als 15 Jahren das Parité-Gesetz und es hat sich gezeigt, dass dadurch sehr wohl die Frauen, die gewählt wurden, in der Anzahl gestiegen sind.
Unsere politischen Systeme sind halt von Männern gemacht und andere Denkweisen werden gar nicht zugelassen.
Eben dieses ist auch bei uns an den Dialogtischen und beim Kamingespräch zur Sprache gekommen. Die Tatsache, dass das Frauenwahlrecht ein kleiner Appendix an das geltende, patriarchal geprägte Wahlrecht ist, das vorher für die Männer gegolten hat, wird von vielen durchaus als Nachteil auch gesehen, auch wenn es eine grundsätzliche Wahlmöglichkeit eröffnet. Es hat sich aber im Laufe der vielen Jahre, die vergangen sind, auch eine Entwicklung von eigenen Projekten, wo Frauengruppen zu Frauenthemen und in Frauenkontexten sehr gut tätig sein können, ergeben. Und diese Tätigkeit, die verspricht eine höhere Zufriedenheit der aktiven Frauen. Zu erwähnen ist in dem Zusammenhang vielleicht auch das Gender Mainstreaming, denn hier wird eine Erweiterung des Grundgedankens praktiziert, nämlich die, dass es Aufgabe beider Geschlechter ist, sich um die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu kümmern und dabei Frauen, aber auch Männerbelange in einer ähnlichen Art und Weise zu berücksichtigen.
Nochmal zu den Quoten zurück. Wir müssen natürlich nicht nur auf Frankreich schauen, sondern auch bei uns gibt es ja Parteien, die innerhalb ihrer Partei Quotenregelungen haben. Und auch da ist festzustellen, dass es viel mehr Politikerinnen gibt als bei den anderen Parteien.
Das Resümee der Studie erzählen uns Inge Gerd Schäuble und Orana Erb nach einer kleinen Pause.
Lora ist Freiheit on Air.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Wählen und Gestalten 100 Jahre Frauenwahlrecht. Meine Studiogäste sind Inge-Gerd Schäuble und Orana Erb vom Münchner Schäuble-Institut für Sozialforschung. Wir haben bisher viel gehört, wie sich Münchnerinnen ihre Beteiligung in politischen Prozessen vorstellen, dass sie sich nicht immer repräsentiert sehen und sie nicht um jeden Preis dem patriarchalen, auf Konkurrenz und Rivalität fußenden System anpassen wollen. Das war wieder eine ganz ungewöhnliche Musik. Was gibt es darüber zu erzählen?
Ja, der Zusammenhang dieser Musik zum Thema Wählen und Gestalten liegt auf unserem Kontinuum ganz in Richtung des persönlichen Engagements im kleinen Bereich, im eher privaten Bereich, der aber ja auch politisch ist. Es war eine eigene Improvisation auf der Steel Harp, inspiriert durch Fotos von Michael Rabe, die übrigens noch bis zum 11. Januar 2019 im Stadtteil Kulturzentrum Guardini 90 zu sehen sind. Hier Bilder aus einem rollenden Zug fotografiert. Deswegen hat die Musik auch etwas langsam Beginnendes, dann in der Geschwindigkeit Ansteigendes und wieder langsamer Werdendes. Ich sehe darin eine Verbindung zu zwei unterschiedlichen Arten politischen Verhaltens. Einmal die Wahl des Mobilitätsverhaltens, also wie bin ich unterwegs, per Zug, per Auto, per Flugzeug oder wie sonst. Und B, die eigene Kreativität anstatt dem Konsum.
Nun wollen wir natürlich noch wissen, wie insgesamt das Resümee dieser Befragung ist. Welche Schlüsse zieht nun das Schäuble-Institut aus den Ergebnissen?
Also, in der Kürze der Zeit können wir natürlich nur einen kleinen Überblick über die Ergebnisse und das Resümee geben. Aber der erste wichtige Punkt ist der, dass es ein großes Interesse der Münchnerinnen an politischer Teilhabe gibt. Unsere Teilnehmerinnen an den Dialogtischen und am Kamingespräch möchten ihr Leben und ihre Lebensqualität selber und aktiv gestalten.
Und es gibt nur teilweise passende Möglichkeiten für die Teilnehmerinnen zur Mitwirkung und Teilhabe im Parteiensystem. Denn das Parteiensystem ist eher ein polarisierendes Verständnis des Miteinander und da gibt es wenig Raum für die Differenz in Solidarität, von der wir heute schon mal gesprochen haben. Und da ist auch ein stark männliches Denken vorherrschend. Und männliche Lebenswelten, eine Orientierung an männlichen Lebenswelten. In diesen Lebenswelten haben die Frauen mit ihren spezifischen Bedürfnissen und Kompetenzen in eher wenig Raum. Sie werden da nicht so sehr gesehen.
Das Plädoyer der Frauen geht in Richtung Reflexionsräume und Reflexionsangebote, in denen sie ungestört durch Rivalität und Wettbewerb sich austauschen und sich erfahren können. Das Erleben von Verbundenheit miteinander, die gegenseitige Stärkung und die Neuausrichtung in gegenseitiger Resonanz und Wertschätzung sind für sie von zentraler Bedeutung.
Die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe wurden deutlich ausgeweitet durch neue Kommunikationsformen. Jüngere Frauen fühlen sich missverstanden, wenn ihnen politisches Desinteresse nachgesagt wird. Sie sehen sich eher in anderen Kommunikationsräumen wirksam. Allerdings fehlt der intergenerationale Austausch.
Eben dieser ist aber für Frauen von großem Interesse und sehr wichtig. Er wird aber erschwert in einer Gesellschaft, in der eher die Spaltung als die Verbindung gepflegt wird.
Mit Vielfalt, Diversity und Differenz als Maßstab politischen Handelns würden die bekannten Mehrheiten-Minderheiten-Konstellationen obsolet. Und die Bemühungen um Integration, Inklusion von migrierten, behinderten Menschen bekämen eine solide Basis.
Für Frauen ist eine Politik mit diesen Qualitäten eine Politik für die breite Bevölkerung. Sie setzt auf Eigenmacht, auf Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung in einem lernenden Prozess, der eine gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich prägt. Es bräuchte dafür neben dem formulierten Willen der Akteurinnen auch wohlwollende, kundige, neutrale Anleitung zu diesem fundierten Lernprozess. Eine gute Möglichkeit zur Fortführung des mit der Studie Begonnenen sind Umsetzungsdialoge, bei denen es um die Realisierung einiger von den Frauen eingebrachten Vorschlägen geht. Umsetzungsdialoge werden deswegen so strikt eingefordert, weil die Frauen ihre Arbeit, die sie bei uns an den Dialogtischen und beim Kamingespräch gemacht haben, umgesetzt wissen wollen zum Nutzen für ihre Lebensqualität.
Und da stellt sich dann natürlich gleich die Frage, was passiert, wenn Frauen Kinder bekommen?
Dafür brauchen Frauen günstigere Alltagsbedingungen. Die Vereinbarung von Berufstätigkeit und Kindererziehung erleben sie bislang als massiv eingeschränkt, was einer strukturellen Benachteiligung gleichkommt. Auch wenn Müttern die Möglichkeiten von Nichtwählen, Wählen, gewählt werden, formal eröffnet werden. Sowohl Frauen als auch Männer fühlen sich vor einem Karriereaus, wenn sie in Elternzeit gehen.
Wir haben eingangs gehört, wie vernichtend der Spiegel in seinem Leitartikel des Sonderheftes, das um Frauen geht, urteilt. Wie sehen die Teilnehmerinnen ihrer Studie den Umgang mit den Medien?
Die Frauen, und es waren da Vertreterinnen aus Film und Journalismus dabei, haben Medien selber oft als zensierend erlebt. Und das meistens nicht im Interesse von Frauen.
Die Studie Wählen und Gestalten wurde bei der dritten Münchner Frauenkonferenz am 30.11.2018 vorgestellt. Ich nehme mal an, bei dieser Frauenkonferenz waren hauptsächlich Frauen anwesend. Was war das Ergebnis der Konferenz? Welche Reaktionen gab es von dem Publikum?
Ich könnte sehr viel erzählen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Was ich sagen möchte ist, mit 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, es waren nämlich auch einige Männer mit dabei, war die Veranstaltung sehr gut besucht. Das große Interesse hat sich auch daran gezeigt, dass die Veranstaltung bereits nach einer Woche ausgebucht war. Während und nach der Frauenkonferenz sind uns gegenüber nur positive Rückmeldungen genannt worden. Die meisten Frauen möchten gerne, dass dieses Thema Thema bleibt und dass es vor allem auch umgesetzt wird, was in der Studie erarbeitet wurde. Wir gehen davon aus, dass trotz der positiven Rückmeldungen, die bei uns abgeliefert worden sind, bestimmt auch einige Frauen und vielleicht auch Männer waren, die von den Ergebnissen nicht nur begeistert sind. Vielleicht sind parteipolitisch Engagierte nicht so begeistert, weil sie sich mehr Votum für die parteipolitische Aktivität erwarten würden. Vielleicht sind langjährig feministische Kämpferinnen auch nicht ganz begeistert, weil sie die Wünsche unserer Teilnehmerinnen vielleicht zu wenig radikal empfinden. Vielleicht ist es auch gar nicht so ganz leicht, mit der starken Differenziertheit der Anliegen und der Aktionsbereitschaften unserer Teilnehmerinnen zurechtzukommen. Wir beide, Frau Erb und ich, sind allerdings schon zufrieden mit dieser Konferenz und mit den Ergebnissen und vor allem auch mit dem Diskussionsverlauf. Für uns ist das Ergebnis, dass sich das Thema tatsächlich als wichtig erweist, dass Teilhabe und Gestalten ein Thema in unserer Gesellschaft ist. Das Thema ist unseres Erachtens auch so wichtig, dass es gezielt vertieft oder verbreitert werden sollte in der Zukunft. Denn wir haben mit unserer kleinen Studie nur einen allerersten Schritt getan. Das große Interesse, das die Teilnehmerinnen an der Umsetzung der Ergebnisse in den Alltag gezeigt haben, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen, nämlich auf der Ebene der Gleichstellungsstelle, der Gleichstellungskommission, auf der Ebene von Frauenprojekten oder auch auf der Ebene von freien Dialogrunden, wie auch immer, zeigt uns, dass es eine wichtige Studie war. Dabei sehen wir die Form der Dialogtische als eine sehr wichtige, sehr passende und sehr richtige Form an, aber eben auch nicht als die einzige. Wir können uns gut vorstellen, dass andere Formen des Austauschs zwischen unterschiedlichen Frauen in der Zukunft wichtig werden könnten. Wir selber sind dabei sehr offen für neue Ideen und Anregungen, sowohl auf der inhaltlichen als auch auf der methodischen Ebene. Wir haben beim Workshop am Freitagnachmittag die Erfahrung gemacht, dass die mehr als 40 Frauen, die teilgenommen haben, hochkonzentriert, sehr resonant und ideenreich miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und vor allem hat uns sehr gefreut, dass die meisten sehr zufrieden ins Plenum zurückgingen. Wir finden, dass mit jedem Schritt des Dialogs und des dialogischen Austauschs ein Stück weitergeht und ein Stück Vertiefung erreicht werden kann. Wir sollten weitergehen in den Ideen, weiter in die Gruppe der Betroffenen hinein und tiefer in die Themen und vor allem auch in die praktische Umsetzung. Wir schließen mit unser Resümee damit ab, dass im Dialogmodus ein tragfähiges Netzwerk entstehen kann, in dem die Anliegen bewegt und geeignete Formen gefunden werden können.
Wird Ihre Studie und die Ergebnisse auch noch woanders vorgestellt?
Das wird zurzeit noch in der Gleichstellungsstelle überlegt. Wir können dazu jetzt im Moment noch nichts sagen.
Und zum Abschluss dieser Sendung wollen wir auch von Ihnen noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Ich könnte viel erzählen, aber wichtig ist vor allem, dass diese Studie ein wichtiger Lernprozess für alle Beteiligten werden konnte, der sehr lebendig, sehr verbindend und vor allem erweiterbar erfolgte. Wir möchten an dieser Stelle vor allem ganz großen Dank an alle Frauen sagen, die sich an den Dialogen beteiligt haben und uns auch nachträglich per E-Mail oder per Telefon noch ihre weiteren Rückmeldungen und Informationen gegeben haben.
Anlässlich von 100 Jahren Frauenwahlrecht hat die Münchner Gleichstellungsstelle für Frauen die Studie Wählen und Gestalten beim Münchner Schäuble-Institut für Sozialforschung beauftragt. Vorgestellt wurden die Ergebnisse der Studie bei der dritten Münchner Frauenkonferenz am 30.11.2018 in München. Wer mehr Details über die Studie erfahren möchte, kann sich auf der Homepage der Münchner Gleichstellungsstelle informieren. Dort ist die Studie hinterlegt. Zu finden unter www.münchen.de, München mit UE. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Wählen und Gestalten, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meine Gäste, Ingegerd Schäuble und Orana Erb. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist.